Und wir haben noch gar nicht über Mezcal gesprochen.
Erzähl.
Oha.
Mezcal.
Mezcal.
Da hast du auch eine Verbindung zu, habe ich gehört.
Leider noch nicht in Mexiko gewesen, noch nicht in Oaxaca gewesen, aber natürlich sehr konkreten Kontakt zu den Mestre-Brüdern. Macht ultra viel Spaß, ist aber... Weil wie willst du einem Endkonsumenten erstmal einen Mezcal erklären? Wie fängst du an? Agavenspirituose. Und dann sagen die, habe ich schon mal gehört. Dann sagst du, Tequila kennst du, oder? Und dann sagen die, aha. Und denken im ersten Moment an das Zeug mit dem roten Hut, wo wir alle früher, glaube ich, alle.
Miese Abstürze.
Darf man sagen 15? Oder
ich
sage
immer mit 15 einen eigenen Kotzer aufgewacht.
Okay.
Wir haben halt früh angefangen.
Ja? Oh Gott.
Liebe Kinder, die ihr jetzt zuhört. Bei mir war es ehrlicherweise früher wahrscheinlich, aber
ehrlich?
Okay.
Dass du Tequila getrunken hast, früher als 15? Ich komme also so herrengedeckt. Das war unser Ding. Tequila war noch gar nicht bei uns angekommen.
Nee, bei uns war es ehrlicherweise früher auch dann Korn und so. Ich bin relativ früh zum Canadian Club Cola gekommen. Relativ früh. Aber
CC and Coke.
Tequila
okay,
gab es auch früher.
Ja. Natürlich gab es Tequila bei uns auch, aber dann halt in den Clubs. Ganz klassisch mit Salz und Zitrone. Hä?
Oder mit Orange und Zimt.
Genau, wenn es der Gold gewesen ist.
Aber der kostete 50 Cent mehr. 50 Pfennig. Der
alte Mann spricht noch in der alten
der
Währung.
Alte Mann, der alte Mann hat 2 Mark für den Blanco bezahlt und 2,50 Mark für den Gold.
Verrückt. Und wenn wir jetzt gerade drüber sprechen, was so eine Flasche Mezcal kostet, wow.
Ja, ist aber auch was ganz anderes.
Ja, also...
War damals was anderes, ist heute was anderes.
Sowohl als auch. Ne? Also ich sage halt immer sehr, sehr gerne für meine ersten Zuhörer, jeder Mezcal ist ein Tequila, aber nicht jeder Tequila ist ein Mezcal. Wir gehören der gleichen Gattung an. Nur, dass wir im Mezcal-Bereich halt verschiedene Agavensorten verwenden dürfen. Und Tequila ist halt auf die blaue Weber-Agave zugeschnitten. Und das, woran die meisten Leute denken mit dem roten Hut, ist halt leider Gottes kein 100% Agavendestillat. Sondern es werden halt andere Zucker mit hinzugegeben, was du darfst. Das ist ein sogenannter Mixtur. Und das ist vollkommen fair. Das heißt, die verwenden halt auch unter anderem Rohrzucker in ihren Destillaten. Und das ist halt dann dementsprechend kein 100% Agavendestillat. Also deswegen immer bei einer Flasche drauf gucken, 100% Agave. Ultra wichtig, kostet ein bisschen mehr. Aber dafür ist am nächsten Tag der Kopfschmerz nicht so groß, möchte ich mal behaupten.
Ich würde dir da ein bisschen widersprechen.
Oha.
Jetzt bin ich aber auch gespannt.
Was völlig in Ordnung ist, weil diese Aussage, also dieses Mezcal-Tequila-Verhältnis, das war in den 90ern so, aber seit Ende der 90er Jahre, ich glaube Ende der 90er oder 95 oder sowas, hat auch Mezcal eine eigene Domination of Origin. Das heißt, auch Mezcal ist eine Bezeichnung eines Ortes. Und es gibt genauso wie Tequila in, ich glaube, 7 Staaten produziert werden darf in Mexiko, darf Mezcal auch in 8 Staaten produziert werden.
12.
Und ich weiß nicht genau, ne? Aber ja, es gibt auf jeden Fall, es gibt eine Überschneidung von einem Staat, aber sonst sind die getrennt. Das heißt, ein Destillat, was in Oaxaca produziert wird, kann kein Tequila sein, weil es kein Tequila-Staat ist. Und ein Destillat, was in Jalisco produziert ist, kann kein Mezcal sein, weil es da halt nicht reinpasst, sondern es ist dann halt ein Agaven-Spirit. Diese Domination of Origin, die ist halt sozusagen per Gesetz festgelegt und die gilt mittlerweile auch für Mezcal. Deswegen ist das sozusagen, das galt früher mal, diese Aussage, glaube ich. Jeder Tequila ist ein Mezcal, aber nicht jeder Tequila ist ein Mezcal. Oder also, umgekehrt, ist auch egal. Ja. Aber
nein, ist es nicht.
Ich habe es noch nie ganz verstanden, weil ich glaube, es stimmt auch nicht. Aber deswegen, es ist ein anderes Produktionsverfahren und es ist eine andere Region. Und deswegen, glaube ich, sollte man es sauber trennen und sagen, wir haben Tequila auf der einen Seite, Mezcal auf der anderen Seite. Und die haben eine andere Tradition, die haben eine andere Herstellung, die haben andere Agaven. Und deswegen glaube ich, man kann sagen, alles ist Agaven-Spirit.
Richtig.
Und das ist aber auch schon mehr oder weniger, na gut, beide dürfen nur mit maximal 55% abgefüllt werden und dürfen nicht unter 38% abgefüllt werden. Aber mehr Gemeinsamkeiten fallen mir jetzt aus der Kalten nicht ein. Ich habe mich jetzt nicht vorbereitet fürs Gespräch mit dir.
Upsi!
Aber
aber tatsächlich ist es so, Tequila ist gebunden. Die dürfen nur die blaue Weber-Agave verwenden.
Genau.
Und wir bei Mezcal dürfen verschiedene Agaven verwenden. Hat aber unter anderem halt auch den Grund, weil eine blaue Weber-Agave ist ähnlich wie der Espadin. Und Espadin, genau, ist die
beides Zuchtagaven.
Genau, die Einstiegsagaven, sagen wir es auch gerade mal so im Mezcal-Bereich. Deswegen ist halt jeder Mezcal ein Tequila, aber nicht jeder Tequila ein Mezcal. Da geht es aber irgendwie ähnlich wie beim Wein, ums Terroir. Also wo wächst diese Agave? Ist es eine Wildagave? Ist sie doch eher an den Flüssen gelegen? Ist sie doch eher in den Bergen? Ist es ultra trocken? Also sauspannend und dann halt auch dementsprechend, wie wächst sie? Wie ist der Zuckergehalt der sogenannten Piña? Finde ich halt auch mega interessant, weil man das halt wirklich eher sommelierartig sehen kann.
Ja.
Aber was natürlich Tequila und Mezcal in erster Instanz unterscheidet, ist das Kochen der Agave. Das heißt, Tequila automatisch immer eher in der Autoklave. Das heißt, wie so ein Schnellkochtopf, könnte man es eigentlich eher behaupten. Das heißt, unter Druck werden die Agaven weich gekocht, während bei Mezcal es etwas länger dauert und dann häufig auch über offenem Feuer gemacht wird. Dementsprechend kriegt ein Mezcal auch diese Raucharomatik. Was viele Tequila-Trinker dann halt auch nicht mögen oder viele Tequila-bekannte Trinker sagen so, oh Gott, jetzt kriegst du auch noch eine Raucharomatik. Da kommen wir nämlich wieder auf den Whisky zu sprechen. Ich bin zum Beispiel kein großartiger Whisky-Trinker, der viel Raucharomatik hat, aber ich bevorzuge tatsächlich eher Mezcal vor Tequila. Aufgrund der Raucharomatik, weil es was ganz anderes ist. Einfach nur, weil es über offenem Feuer gebrannt wird. Bei uns in dem Falle Los Siete Misterios in den sogenannten Pit-Ofen, das sind unterirdische Öfen, die einmal gegraben wurden. Die werden gemäuert und dort kommt offenes Feuer rein, ähnlich wie bei eurem Grill. Dann werden Flusssteine drüber gelegt, um die Hitze zu halten, und dann werden die Agavenherzen, das ist ja das, was uns interessiert, die konzentrierten Zucker in diesen Agavenherzen wirklich geröstet. Die kriegen eine Raucharomatik durch dieses Rösten. Und deswegen ist Mezcal halt immer auf der Raucharomatik, weil du ganz selten in der Autoklave kochst. Und deswegen finde ich, macht es Mezcal nochmal spannender, weil du halt nicht dieses, du hast zwar dieses süßliche Flavor, aber es ist halt trotzdem gepaart mit dieser Raucharomatik, was ich dann beim Mezcal besonders zu schätzen weiß, vor Tequila. Gibt sehr gute Marken im Bereich Tequila, aber ich bin absoluter Mezcal-Fan.
Also.
Okay, Olli stutzt, ja.
Olli holt Luft,
jetzt geht's los. Ist alles gut. Nein, also für mich sind das halt zwei verschiedene Produkte. Und traditionell Tequila ist halt, der ist halt festgelegt auf eine Agave, ne? Right? Aber der hat halt auch, da gibt es auch traditionelle Verfahren. Da gibt es nicht nur die Autoklave, sondern gibt es auch den Tonofen, in dem gebacken wird. Der hat keinen Rauch, ne? Weil der Rauch da sozusagen nicht drin ist, sondern es ist nur die Hitze, die da ist, und der Rauch wird abgeleitet. Und für mich ist Mezcal so ein bisschen wie Ayla beim Whisky, weil Mezcal war in der Vergangenheit auch nicht immer rauchig, sondern ja, also ja, man hat man diese Pit-Ovens, ne, man buddelt ein Loch, man hat da Steine drin, auf denen macht man ein Feuer, man schmeißt die Agaven da drauf. Und dann röstet man das, und dadurch, dass da noch sozusagen verkohlte Teile sind, kommt der Rauch halt in die Agaven. Und am Ende ist es so, dass du dadurch den Rauch in dem Destillat hast, ne? Durch dieses noch rauchenden Holzreste, die man da irgendwie verbrennt mit dem Feuer. Aber das war nicht immer so. Und auf und das finde ich, deswegen ist so wie Isla, ne? Auf Isla gibt es auch nicht nur, nur rauchigen Whisky, sondern es gibt Banner Heaven und es gibt Buchladi. Und wir haben selber über Spheric Spirits einen Mezcal bekommen, der ist nicht rauchig. Ne? Weil die haben halt, die haben das genauso okay. gemacht. Also die haben halt da auch ein, im Erdloch gebacken, aber die haben halt das Feuer so lange runterbrennen lassen, dass keine rauchenden Teile mehr, dass nur die Steine heiß waren quasi. Ne? Und dann haben die Agaven draufgekippt und dass sozusagen kein Qualm mehr da war. Wenn du keinen Qualm mehr hast, dann hast du natürlich auch keinen Rauch.
Keine Raucheraromatik,
und,
ja.
Und die Mexikaner sagen halt, früher gab es beides. Ne? Es gab halt rauchigen und nicht rauchigen Mezcal. Aber vor allem durch Amerika, die halt gesagt haben, Mezcal ist ja nur eine ganz kleine, ist ja ein Nischenprodukt auch, in Mexiko selber, ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, was an Tequila produziert wird. Aber das ist, dass die Amerikaner sagen halt, die den größten Markt haben, es muss rauchig sein, wie auf Isla bei Isla Whisky. Isla, du willst Lafroig oder Lagavulin oder Artbeck, ne? der muss halt rauchig sein. Und deswegen macht man das da auch so. Ich glaube, das ist eher so eine so ein Marktthema, aber es gibt kaum nicht rauchige Mezcals am Markt.
Genau, weil es halt wirklich traditionell wirklich mit Rauch gemacht wird. Also wirklich über offenem Feuer.
Traditionell, was wir bekommen, ist ja nicht traditionell, was wir bekommen, ist ein Exportprodukt. Ne? Deswegen, ich glaube halt, dass das so gar nicht, dass dieser Begriff traditionell, also es ist artisanal, ne? Es ist eine sehr handwerkliche Art, das herzustellen. Das hat nichts mit Industrie zu tun, ne? Das ist sehr viel Handarbeit, Loch ausbuddeln, Steine, Handfeuer,
Esel
oder selbst von Hand. Es gibt teilweise Handpressen.
Muss nicht ein Esel sein, kann auch ein Pferd sein. Manche benutzen sogar einen Bullen, der im Kreis läuft, um das zu malen.
Wenn es cool ist, haben die einen Elektromotor. Ne? Der ist für mich...
Elektrische Mühle, klar. Ein Ding. Aber elektrische Mühle bringt dich dann schon wieder weiter weg vom Artisanal. Ne? Also von diesem Handwerklichen. Wir benutzen auch eine elektrische Mühle. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber elektrische Mühle bedeutet halt einfach im Endeffekt mehr Ertrag.
Ich meine, der Esel zieht ja normalerweise den Stein. Mhm. Und wenn der Esel tot ist, sagen viele, wir können uns leisten, vielleicht auch einen Motor zu kaufen, der den Stein zieht, weil wir das Tier nicht mehr. Das ist ja ein Problem. Wir haben, der Benedikt hat erzählt, den Esel, den die da hatten, der kann nur nach links, nach rechts, also der kann nur in die Richtung laufen, wo der den ganzen Tag laufen muss, um sozusagen die Mühle anzutreiben.
Danke dir.
Und wenn der irgendwann tot ist, sagt man, das will man eigentlich kein Tier nochmal antun, den von klein auf dazu zu erziehen, dass der immer nur im Kreis läuft, weil die können nachher nur noch im Kreis laufen. Die bindest du ab und die laufen nur im Kreis. Und deswegen sagt man, wir nehmen den Motor dafür. Aber der Stein ist ja noch der gleiche, der da...
Richtig.
Ne? Also das ist ja keine Verschlechterung von der Qualität.
Ist natürlich halt auch immer ein Ding, ne? Wie sehr du das dann halt irgendwie jetzt ohne irgendwie unsere tierfreien Hörer halt irgendwie zu offenden. Sorry, manchmal bin ich auch ein bisschen denglisch unterwegs. Ist halt auch immer die Frage, wie weit willst du halt auch irgendwie gehen? Ne? Ist es halt wirklich sustainable, ein Tier dafür zu nutzen? Aber ich meine, früher haben wir halt alle einen Ochsen benutzt, ne? Um unser Acker zu pflügen oder irgendwas. Und in Mexiko ist es halt noch ganz traditionell, dass du halt sagst, es zieht ein Esel, es zieht ein Pferd, es zieht ein Ochse. Dieses Rad permanent und der dreht sich halt im Kreis. Wie viele von den Tieren hast du? Wie viel Zeit kannst du denen zwischen Runde zu Runde halt irgendwie geben?
Ja klar, aber es ist ja oft eigentlich einfach nur eine Frage der Kohle, ne? Also wenn die Geld haben für einen Motor, dann nehmen die einen Motor, ne? Also weil das ist für die auch einfacher, weil da muss nicht immer jemand dabei stehen und mit dem Esel treiben,
genau,
ne?
Genau, und du hast halt einen viel höheren Ertrag, weil
selbst der Mühlstein kostet ja Geld, ne? Also die Handpresse, das ist sozusagen die artisanalste Art, die es gibt. Ne, ist die Handpresse von Hand gematscht, ne, in so einem Topf.
Das ist tatsächlich ancestral.
Ancestral, genau.
Ancestral, und du es in einem Wooden Canoe machst, ja.
Das macht man ja nur, weil man keine Kohle hat für einen Stein eigentlich, ne? Also aus denen kommt das ja. Die haben halt, also aus der Bauernlogik heraus, ja, sind die kleinsten Höfe mit dem wenigsten Geld, die können sich keinen Mühlstein leisten, weil so ein großer Mühlstein kostet auch irre Kohle. Und deswegen sind die ancestralsten, also klar, die sind die teuersten von allen, aber das sind eigentlich die von denjenigen, die am wenigsten Mittel haben, in größeren Mengen zu produzieren, weil die haben die Kohle für diesen riesen Mühlstein nicht, weil der kostet auch Geld und so. Und das ist ja...
Aber allein auch die Apparatur. Also jetzt mal als kurzes Beispiel. Ne? Wir machen zweierlei Mezcals, und zwar artisanal und ancestral. Aber wir dürfen unsere Mezcals nicht mehr als ancestrals annoncieren, weil wir mittlerweile kein Wooden Canoe mehr verwenden, also dieses Handgemahlene. Mhm. Wir sind auf elektrische Mühle umgestiegen. Denn früher hat noch Don Eduardo, der Stiefvater von Julio und Eduardo, noch mit der Hand geklöppelt.
Alter.
Der Typ ist mittlerweile auch über 60.
Ja, ja.
Hat jetzt im ersten Moment auch gar nichts mit dem Mahlstein zu tun. Ich glaube, das könnten wir uns mittlerweile erlauben. Aber häufig hat es auch was unterirdisch zu tun. Weil wo soll der Saft hin? Der Saft läuft nämlich durch ein Gitter unterhalb dieses Mühlsteins. Das heißt, wenn die Agavenfasern dort reinkommen und sich dieses Nutztier permanent mit diesem Mühlstein im Kreis trägt, wo geht's hin? Es läuft in den unterirdischen Keller und dort wird der Saft aufgefangen. Und wenn du unterirdisch nichts hast, wo soll es also dementsprechend hin, die Flüssigkeit? Und dementsprechend sind unsere Ancestrals mittlerweile keine Ancestrals mehr, aber nur weil wir eben auf das Wooden Canoe verzichten. Aber ansonsten werden sie immer noch in Tonbrennblasen, was halt noch ein zusätzlicher Anteil ist. Weil die wenigsten in Tonbrennblasen brennen.
Mittlerweile ist halt Kupfer. Genau, ja.
Richtig, ja. Nur 1% der gesamten Mezcal-Produktion macht Tonbrennblasen, weil wir halt extrem viel Liquid verlieren während der Destillation, anstatt Kupfer, was halt besonders leitend ist.
Wenn man das sieht, das ist ja auch wild, ne? Also, das, also wenn man Bilder davon sieht, das sieht ja aus wie auf, also so Drogenbrennen auf dem Hinterhof, ne? Das ist ja echt... Ist ja, also Tonbrennblasen ist aber wirklich crazy. Und die Mezcaleros, die das machen, die erkennen ja den Alkohol. Die sagen, okay, jetzt ist es gut vom Alkoholgehalt, weil die Blubberblasen in dem, also wie das Blasen schlägt und so, daran messen, also die messen mit den Augen, ob das fertig ist und so, alles ganz verrückt.
Genau, das wird jahrelang, dieses Wissen wird einfach weitergegeben. Und das ist das, was halt nochmal so super authentisch macht. Ich bin zum Beispiel schon mal von der Schweiz angefragt worden, auch wieder irgendein Department in der Schweiz, und sagen, ja, wie sieht's denn aus mit HACCP? Und ich sage, willst du mich veräppeln? Warte, hier?
Nee, ich habe gedacht, du hast noch was zu probieren dabei, hast du gesagt.
Naja, in euren Kits. Ach so, ja klar. Ja,
deswegen wollte ich wollte jetzt mal das Glas ausspülen. Also, dass ihr hier noch ein bisschen Wasser ins Glas kriegt.
Aber kurz,
also wenn wir jetzt über Mezcal reden, kriege ich jetzt Mezcal-Durst hier gerade.
Zu diesem HACCP, wollt ihr mich veräppeln? Also ich meine, zu uns kannst du, zu Mikdas kannst du kommen, ne? Da kannst du vom Boden essen, weil da so ordentlich gereinigt wird und jeder trägt seine Uniform und alles ist schick und alles ist schön. Aber dann geh mal nach Oaxaca. Die Jungs, die kommen halt in Flipflops zur Arbeit, ne? Es ist halt einfach
die
so,
Reinigkeit
es
ist halt
ultra
ist ja
authentisch, ultra traditionell.
Ich wollte gerade sagen, die Reinigkeit ist ja nicht immer zuträglich für einen Geschmack, wenn du halt dein quasi Mikrobiom schon in deinen Brennblasen und überall hast, dann ist das ja geil, wenn du da schon die ganzen Bakterien und so weiter hast und quasi...
Und deswegen, Mezcal hat auch wilde Hefen, alles, was irgendwie kreucht und flotzt in der Luft, ne, setzt sich in den offenen Fermentationsbehälter nieder und bringt das Ganze halt zum Gern. Das ist ultra spannend. So, und ich lasse den Jungs jetzt nochmal kurz das Wort, denn ich muss in meine Tasche greifen und hole Mezcal.
Alles gut. Wir haben, wie ihr wisst, mal zum 5-Jährigen mal Mezcal rausgebracht.
Das war noch Zeiten.
Und da haben wir lange für gebraucht. Und da müssten wir eigentlich, da soll er noch ein bisschen von erzählen, machen wir jetzt aber nicht, weil ihr habt das schon 1000 Mal gehört. Deswegen machen wir das später. Aber die Sandra hat im Handtäschchen hat die Mezcal noch dabei, das ist ja verrückt.
Oh, ich habe sogar einen Claypot dabei.
Im Handtäschchen. Ja. Im Handtäschchen.
So hört sich das.
Ja.
Ich bin ganz gespannt. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen still geworden hier.
Tim ist denn still.
Bei Mezcal kann ich nicht so viel mitreden.
Ist nicht dein Ding?
Total mein Ding, aber ich habe keine Ahnung davon.
Ich bin da mal irgendwie für ein, zwei Jahre ziemlich tief abgetaucht in das Thema Mezcal und Tequila. Und wir haben nach 5 Jahren Podcast eine Abfüllung rausgebracht. Und wir haben einen Destilado de Agave rausgebracht. Eigentlich einen Mezcal, aber wir dürfen ihn nicht Mezcal nennen, weil der sozusagen bei uns, bei mir in der Küche gebottelt wurde.
Oh, okay.
50 Flaschen. Und das haben wir zum 5-Jährigen gemacht. Den haben wir auch aus Oaxaca. Maracuiche war die Agave.
Oh, schön.
Wilde, also Silvestre, also wilde Maracuiche, wild gesammelt. Und von dem Benedikt, von dem wir vorhin schon mal gesprochen haben, von Cyric Spirits, der hat uns quasi 25 Liter verkauft von einem Batch, was übrig war. Also er hat einen Batch gehabt von 225 Litern und er hatte 200 nur gebraucht und dann habe ich, war Zufall, ich war in Kroatien im Urlaub, habe dem telefoniert und wir kamen auf, ich hatte eine Frage zum Thema Mezcal, habe den angerufen, weil ich was aus einem Mezcal-Buch nicht verstanden habe und dann am Ende des Gespräches habe ich dann einen Tim anrufen müssen, erst meine Frau fragen müssen, kann ich 25 Liter Mezcal kaufen und dann habe ich Tim angerufen und habe gesagt, für unser 5-jähriges Anniversary Bottling können wir noch 50 Flaschen A0,5 Mezcal machen. Und und dann haben wir das gemacht.
Großer Schluck für Nolli.
Großer Mann, auch ganz, großer Schluck.
Ganz allein dir. Witzig, weil du halt gerade Madrequiche sagst. Nein, lässt du das wohl sein? Jetzt wird hier noch geteilt.
Warum nicht?
Ich bereite mich vor für den Claypot Espadin. tatsächlich, weil Quiche, Madre Quiche, Biquiche und die Barrel, die gehören zur gleichen Gattung. Also es gibt einen offiziellen botanischen Namen, aber darunter fallen halt verschiedene Agavensorten, je nachdem, wo sie halt gerade wachsen. Also halt gerade wieder aufs Terroir gesehen. Und die sind halt so gar nicht agavengleich. Die wachsen halt eher palmenartig. Das heißt, die Agave ist halt nicht eher herzförmig, so wie man es kennt, sondern die wachsen halt eher palmenartig und dementsprechend sind sie eher oval. Das heißt, die Zucker konzentrieren sich ganz anders und die darfst du auch abernten, bevor sie offiziell reif sind. Also das ist für mich so eine absolute Hate-it-or-love-it-Kategorie. Da gibt's halt nichts dazwischen, weil die sehr, sehr erdig, sehr mineralisch sind. Musst du mögen. Unser Barril von Los Siete Misterios ist überhaupt nicht verfügbar, weil es wirklich so raue Mengen davon gibt und die bleiben natürlich größtenteils in den USA, weil der Markt halt einfach dafür da ist.
Ich weiß gar nicht, was ich von euch zu Hause habe. Muss mal gucken. Ich habe 2 Flaschen habe ich mir mal irgendwie gekauft von den Los Siete's.
Okay. Relativ brandaktuell oder noch vom alten Distributeur, wo Julio und Eduardo das noch individuell gemacht haben? Weil wir hatten damals ein anderes Mutter.
Vorletztes Jahr.
Ach, Cookie an, okay. Ja, dann läuft es schon über Mack und Schüler im besten Falle, ja.
Also nicht vor ewigen Zeiten. Wobei, da habe ich es gekauft, ich weiß nicht, wann das. Manchmal stehen solche Flaschen ja auch länger bei Händlern rum, weil Mezcal ja nicht so das mega Schnelldrehprodukt ist, muss man ja auch sagen.
Sobald du mir ein Bild schickst, könnte ich dir aber sagen, was es ist, weil wir halt auch ein bisschen am Logo gefeilt haben oder so. Musst du aber ein absoluter Geek dafür sein und das Vorprodukt halt dementsprechend noch kennen. Wir probieren unseren Los Siete Misterios Dobaye.
Was haben wir jetzt im Glas?
Dobaye. Dobaye bedeutet in der altapothekischen Sprache nichts anderes als Agave Espadin. Also ist ein 100% Espadin-Destillat, zweifach destilliert in der Kupferbrennblase. Wird auch nicht von uns selber hergestellt, sondern wir arbeiten da mit 3 unterschiedlichen Palenques zusammen. Also die Palenque ist die Destillerie in dem Falle, alle in Oaxaca. Und hat so ein leicht goldenes Label, also nicht wundern, falls ihr mal eine Flasche seht, wo ein anderes Label drauf ist. Es ist das gleiche Destillat nur von einer anderen Palenque hergestellt. Entweder kommt sie aus Santiago Matalan, San Dionisio oder Jotepec.
Sprichst du Spanisch?
Riecht super.
Bitte?
Sprichst du Spanisch?
Absolut nicht. Lo siento, no hablo español.
Wie gut du das kannst. Ich bin Salut. Begeistert.
Salut.
Also der riecht fantastisch. Ich habe
ganz tolle Nase, das stimmt.
Er hat eine super Nase.
Ultra entspannt in Rauch eingebunden.
Und neben diesen erdigen Rauchnoten habe ich vor allen Dingen so wunderbare Schuhcremenoten. Jetzt muss man dazu wissen, ich glaube, das habe ich im Podcast schon mal gesagt, ich putze unheimlich gern Schuhe.
Mhm. Also ich putze Komischer ganz, Fetisch.
Ich habe so einen leichten Fetisch. Ich putze für die ganze Familie Schuhe auf unserem großen Küchentisch.
Warum wohnst du nur so weit weg?
Den kleide ich komplett mit Zeitungen aus.
Aha.
Ist der ganze...
Ja,
schmeckt super, danke schön. Ich brauche gerade nichts. Den kleide ich den ganzen Tisch mit Zeitungen aus, dann breite ich die ganzen Schuhe aus, dann hole ich so eine große Schuhputzkiste raus, wo die ganzen 1000 Cremes und Bürsten und sowas drin sind von uns. Ja. Und dann hänge ich so einen Abend rum, trinke dann irgendwie ein Whisky oder ein Bier oder irgendwas dabei. Und dann putze ich so einen Abend Schuhe. Das liebe ich total. Und ich finde...
Bring dir auch gerne mal was vorbei. Also, was ist das
und
denn?
Und ich finde, der riecht so viel wie also der hat so für mich so im hinter der Zitrone und hinter der Agave und hinter dem hat er so braune Schuhcreme.
Aber was doch nicht abtut und wieder irgendwie, oh mein Gott, ja, ich kann mich davon nicht abtun. Also ich habe nicht gerne Schuhe geputzt, aber man musste ja manchmal für besondere Gelegenheiten, wenn man irgendwie ein besonderes Nikolaus. Paar hatte. Geschenke war ich nie aus. Aber wenn man so an so einer Schuhputzcreme, also es hat halt trotzdem, dafür, dass es was Synthetisches ist, aber du pflegst damit dein Leder, hat es ja trotzdem so einen leicht ledrigen Geruch, auch wenn es nicht zu intensiv ist, ne?
Ja, super. Ich finde, also ich mag das auf der Zunge dieses mineralische, erdige, zitronige, grasige. Das belegt die Zunge, das macht irgendwie das den Mund in Mund trocken. So ich super. Der gefällt mir sehr gut.
Super frisch, ultra entspannt.
Ist auch so ein bisschen so ein bisschen stumpf. Das also aber ich mag den sehr. Finde ich gut.
Lecker. Fällt mir. Frisch trifft's. Finde ich sehr angenehm.
Ja.
Im Abgang wird er dann sozusagen so ein bisschen, nicht bitter, das ist das falsche Wort. Ich finde, der wird so ein bisschen stumpf und
metallisch. Ein bisschen, finde ich, er hat auf jeden Fall was Metallisches auf der Zunge.
Staubig.
Sehr, sehr angenehm, finde ich. Ich liebe ja, also bei Wasser zum Beispiel liebe ich das Wasser, was extrem nach Metall schmeckt.
Okay.
Finde ich total geil. Hat man oftmals
auch... Du freust dich jedes Mal auch auf Zahnfleischbluten oder was? Also, so geil, ich blute wieder.
Ja.
So dieses Eisenhaltige. Mhm. Ja, echt?
Mag ich.
Ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, der jetzt hier gerade zuhört, von den Zuhörern.
Wenn ihr mal
Mezcal oder Tequila trinkt, trinkt das mal ohne irgendwas anderes. Einfach nur Wasser dabei. Und dann werde ich, also das ist ganz interessant, der Rausch natürlich sowieso, aber auch vor allen Dingen der Geschmack, wenn ihr nichts dazu habt, ne, einfach nur den Schnaps trinken, mit Wasser dann immer wieder nachspülen, dann noch einen trinken, das ist ein sehr eigenes Erlebnis, ja. Gerade beim Mezcal, weil der kriegt unheimlich viel Volumen im Mund, wenn man den mit Wasser jetzt nachspült, dann wieder einen Mezcal trinken und so und immer das wiederholt, dann wird der irgendwie immer breiter, immer fetter und so und das ist, den muss man selber, finde ich, nicht verdünnen. Weil der ist ja in der Regel nicht ganz so Halbhuf, aber das ist mit Wasser zu trinken.
44% liegen wir hier.
Genau. Mhm. Das ist
sehr angenehm.
Ja.
Ist wirklich, oh, also das Krasse ist, beim ersten Schluck denkst du dir so, und beim zweiten wird auf einmal der gesamte Mund wässrig und Horst Lüning würde jetzt sagen, Speichelfluss setzt ein. was aber gerade total angenehm ist.
Komm nicht mit Horst Lüning hier, ja?
Und der macht auf jeden Fall total Lust auf mehr. Das ist auch. Der ist sehr pleasing.
Ja,
also der,
ja. Das ist mit Jungs. Also, wenn man Leute hat, die man in so eine Ecke reingedrückt bekommt, ne? Man muss halt Freunde haben, die ein bisschen offen sind, ne? Dieses ich habe auch kenne auch Leute, die können das nicht trinken, so, ne? Aber wenn Leute das, die sind ein bisschen open-minded, dann kannst du mit so einer Pulle einen lustigen Abend haben. Ja.
Und jetzt auch bitte nicht verwechseln, das ist halt keine Schott-Spirituose. Natürlich schotten wir das auch gerne mal, so ein 2CLer, aber ich bin ein ganz großer Fan davon, wie man es tatsächlich in den USA trinkt. Wirklich so einen großen Stammpal halt voll mit 4CL, 5CL und du trinkst ja. Aber nur, du hältst dich daran auf. Nicht Ewigkeiten, aber ist halt kein Down-in-One-Getränk.
Ja.
Ne?
Ich habe zu Hause tatsächlich zwei, das ist ganz witzig, ich habe mir irgendwann mal irgendwo in einem relativ bekannten Online-Shop Sachen bestellt und da gab es von einer Mezcal-Marke zwei kleine Tonkrüge. Der sieht im Endeffekt aus wie ein kleiner Blumentopf.
Aber wie so ein Blumentopf-Untersetzer, wo du normalerweise...
Nein.
Okay.
Das sieht original aus wie ein Kaffeebecher. Von der Größe her.
Okay.
Also locker flockig, massig, fette Keramikwand. Und die wurden deklariert als Mezcal-Becher. Mhm. Und da kann ich das wieder nachvollziehen, dass man da wirklich einen guten Schluck reinfüllen muss. Die Dinger aber vorher ein bisschen kalt gestellt, halten auch ein bisschen die Temperatur ganz angenehm. Und daraus so leicht zippen, kann ich mir gut vorstellen. Was ich jetzt hier aber noch habe, ist tatsächlich, was eher in Richtung Umami geht auch so ein bisschen, was hier mit drin ist, was da mitschwingt. Ich würde es am ehesten wie so eine olivig...
Olive finde ich sehr schön, ja.
So ein bisschen in eine grüne, olivige Richtung. Nicht Olivenlake ist zu salzig, das ist es nicht. Aber von dem Mundgefühl und von dem geht es schon in die Richtung olivig so ein bisschen, was ich ganz angenehm finde.
Ganz klassisch verwendet man Veladoras.
Genau, die kleinen.
Und weil Glas ist halt damals in Mexiko extrem teuer gewesen. Also wenn man halt irgendwie einen guten Stoff hatte und man wollte den halt gerade irgendwie gefühlt auf der Straße trinken, weil jemand eine Flasche vorbeigebracht hat, ist man tatsächlich in die Kirche gegangen und hat die Kerzengläser gestohlen.
Ja, ja.
Und deswegen sind die ganz klassischen Veladoras halt auch immer noch mit einem Kreuz unten drauf, weil es die Kirchengläser sind. Den einen oder anderen gibt es, der halt es halt wirklich in Ton macht. Macht es halt nochmal ultra spannend zum Trinken, vom Mundgefühl her.
Ja.
Aber ultra schwer zu reinigen. Weil Ton, wir kennen es halt alle von unseren Blumentöpfen, ne?
Ja.
Ton speichert halt auch eben Liquid, ne? Also Wasser, Destillat oder irgendwas saugt sich voll.
Ja.
Und wenn du da halt auch einmal mit deinen Lippen dranhängst, wie willst du es sauber machen?
Zumindest,
ne?
Wenn es nicht glasiert ist.
Ja.
Ja, wenn du einen glasierten Ton hast, ist ja egal. Aber
Im besten Falle werden sie natürlich glasiert, aber dann hast du das Tongefühl halt auch nicht mehr, ne?
Jein, denn es gibt eine gute Freundin von mir, die war lange Zeit in Mexiko und hat dort eine deutsche Schule geleitet und hat tatsächlich so kleine Tongefäße mitgebracht, die sind außen roh und nur auf der Innenseite glasiert.
Okay.
Und das ist ganz spannend, weil dann hast du tatsächlich beide Welten. Du kommst mit der Zunge an das Unglasierte irgendwie ran so und hast aber nicht diesen Effekt, dass es irgendwie eingesaugt wird.
Gutes Stichwort.
Letztes Jahr mal probiert da draus. Ne? Das war ganz nett. Gell?
Ich glaube, dass... den Bohai, den wir um so Spirituosen machen, die Leute vor Ort natürlich nicht machen.
Interessiert keine Sau. PET-Flasche, komm, ab dafür, genau. Plastikbecher.
Ich hab ja, also vor, ich weiß nicht genau, 8 Jahren,
Spring
9 Jahren.
Krass.
Ich habe das auch schon mal bei uns, unseren Hörern schon mal erzählt. Ich habe einen Kollegen gehabt, nicht Kollegen, also einen Kunden gehabt, der ist Halbmexikaner, Mutter aus Oaxaca. Und der ist immer einmal im Jahr wieder zu seiner Mama geflogen, nach Hause. Und da ist das so, da gehst du mit deiner PET-Cola-Flasche oder irgendwas zur Destillerie und sagst, voll machen. Dann hängen die unter den Hahn, dann machen die den Hahn auf, dann läuft der Krempel rein und dann hast du halt Schnaps zu Hause.
Gott, wie eine Saftstation, das fände ich so schön.
Und da
sowas
keine,
geben würde.
Da gibt es keine Steuer, da gibt es nichts. Ne?
Mhm.
Und du hast in jedem... Er sagt halt, du hast in jedem Dorf dein Mescalero. Da gehst und in den Dorf, wo du wohnst, gehst du halt hin. Und so. Und da, also, das wird alles nicht gebottelt oder so. Ne? Das kommt halt aus irgendwelchen Tanks und So, und sowas, was hatte der dabei?
Foto von
der
dir.
Halt, also ich war bei dem zu Hause und wir haben halt, ich kannte damals Mezcal noch gar nicht. Und war das erste Mal, meine erste Begegnung war, der hat gesagt, wir trinken Mezcal. Ich so, keine Ahnung, was das ist. Und dann meinte er, sowas wie Tequila. Ich so, ne, auch, ne?
Genau so, das. Und das setzt bei den meisten Leuten schon raus. Und dann sagst du noch Raucharomatik und dann sind die meisten sofort.
Und der hatte eine Batterie von 8, 9 Flaschen da stehen. Und wir haben die alle durchgekostet am Ende. Und zum Schluss hatte der 2, 3 gebottelte, gereifte, also fast gelagerte. Aber das davor, das war alles so in so Glasflaschen, Sprudelflaschen, Plastikpullen, so mit irgendeinem Siegel oben drauf und so. Das war alles so Zeug, was der aus Mexiko so
mitgebracht hat. Sau authentisch, ne?
Nee, klar. Und der wusste selber nicht, was das war, wo es herkommt. Wir haben es einfach probiert. Der wusste nicht, wie viel Alkohol das hatte. Ich wusste es auch nicht und so. Ne? Und da habe ich aber schon, also da habe ich gesagt, boah, das ist super geil. Dann habe ich mir meine erste Chichicapa hier von diese grünen Flaschen mit den bunten Labels
Del
drauf.
Magway.
Ne? Del Magway, genau. Ja. Da habe ich mir damals direkt danach so eine Del Magway geholt.
Alter, ich kann auch mitreden. Habt ihr das gehört? Ich habe was gesagt zu Thema Mezcal.
Tim.
Mr. Content. Ja. Ne? Weißt du, ich habe die Pulle gekauft, er weiß, wie sie heißt.
Aber wenn es drauf ankommt, ich wollte gerade sagen, wenn es drauf ankommt, liefere ich ab. Merkt ihr das?
Ja, du bist ein Lehrer.
Sehr gut.
Tim vom Chamera. Du bist. Also hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du es nicht vom Namen her gewusst hättest. Auf jeden Fall.
Arschloch.
Aber Magay bedeutet ja nichts anderes als Agave. Von daher ist halt noch so ultra spannend, ne?
Aber ich weiß noch, ich hatte die Pulle da und der Tim hat gesagt, komm, wir machen damit jetzt ein Boulevardier. Oder ein Negroni. Aber statt mit Gin, eben mit dem Del Magay. Das war nicht der Lieder, das war der Chichicapa. Das war schon der Gute.
Das war der Gute, der.
Schon in der eckigen
der
Flasche. Ne? Also nicht in der
Runde. Doch, der ist schon rund.
Komplett
im Körbchen. Okay. Im Körbchen.
Aber es war so 70 Euro oder so, keine Ahnung. 90. Ist auch egal. Auf jeden Fall Chichicapa, ich glaube 60, 70 Euro. Und auf jeden Fall hat er dann Negroni gemacht. Mit Campari und irgendeinem Wermut, den ich damals zu Hause hatte. Und ich dachte, boah, geil. Wie geil kann Negroni sein?
Wie geil Gin, kann der Tim Negroni sein?
Wenn man Gin weglässt.
Ja. Gibt's halt nochmal extra Geschmack, extra Mundgefühl, ne?
Der war
und
so gut.
Und das ist so geil, du kannst halt so viele Sachen halt einfach durch Mezcal. Ich liebe Mezcal Margaritas. Ey, mach mal eine Bloody Mary als Bloody Maria mit Mezcal, weil du halt wenig nachflavern musst. Ne? Es ist eine so geile Spirituose. I love it.
Ja,
I love it.
Kannst du sehr, 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 sehr gut verwenden. Ja. Es gibt ja hier einen Drink hier in der Rorschach-Bar, um das nochmal aufzugreifen. Und der heißt Heard It Through the Grapevine nach dem Song.
Oh.
Der ist sehr, sehr gut. Ist mein Lieblingsdrink hier. Da ist Weißwein drin, da ist, glaube ich, ein Eau de Vie drin, aber auch ein bisschen rauchiger Whisky, so nur mit Dashes drüber geträufelt. Und ich habe den versucht mal nachzubauen zu Hause und habe dann dafür tatsächlich einen Mezcal verwendet. Und es kam dem sehr, sehr nahe, für meinen Geschmack zumindestens. Von daher kann man da auch immer mal gerne rumprobieren, auch zu Hause mit Cocktails, einfach mal die Base einfach ändern, also die Grundspirituose austauschen gegen den Mezcal, macht auf jeden Fall ganz, ganz oft ganz, ganz viel Spaß, finde ich. Also da gibt es einige Sachen, wo man Mezcal mit verwenden kann. Das kann sein, eben, wenn man einen rauchigen Whisky hat, es kann aber auch eben sein, wenn man einen Gin hat und den Gin eben durch einen Mezcal ersetzen. Das macht ganz, ganz oft Spaß. Ich habe es noch nie probiert mit einem ganz, ganz einfachen Martini. Und mal eine Martini auf Mezcal-Basis zu machen, das kommt mir gerade in den Kopf, ob das funktionieren würde, wenn du einen wirklich schönen, trockenen Vermut hast und dann den mit einem Mezcal kalt rührst, ordentlich in der Kupette servierst, eine Olive rein, passt, glaube ich, sehr, sehr gut.
Ich weiß, was deine nächste Bestellung ist und wir probieren alle mal.
Könnte ich mir gut vorstellen, dass das funktionieren könnte.
Also ich hätte jetzt auch gerade irgendwie ein bisschen Bock drauf, weil ich viel zu wenig Martinis trinke, wenn ich ehrlich bin. Bin also, ein großer Gimlet-Fan.
Ja.
Mein Herz ist warm von den ganzen tollen Diskussionen hier heute Abend. Finde ich absolut wunderbar.
Ich wäre übrigens.
Ich weiß jetzt, ich habe gerade auf so eine Kirsche gebissen, die irgendwie auch.
Aber also, hast du die Kirsche jetzt zum Schluss gegessen? Du musst den letzten Schluck Manhattan dafür verwenden. Mit der Kirsche. Also erst die Kirsche essen und dann den letzten Schluck.
Ich habe so einen kleinen letzten Tipp noch.
Ja.
Aber muss sagen, das ist für mich sehr viel Zucker, den ich normalerweise nicht gewohnt bin. Aber nichtsdestotrotz wollte ich eigentlich sagen, dass ich es total schön finde, wie wir hier so diesen ganzen Cocktail-Mezcal-Crooning hier irgendwie, wie wir hier so ein bisschen rumlabern, finde ich total schön. Also hätte ich gar nicht gedacht, liebe Sandra, dass das hier so ein Off-Topic irgendwie Weltbar-Spaß wird.
Kam wirklich ganz spontan, es tut mir leid.
Nee, ist alles gut, das ist absolut wunderbar.
Aber Lukas hat uns ja schon vorgewarnt.
Ich bin gespannt.
Ja, war das auch in dem Podcast mit drin? Weil jetzt nämlich, gute Shoutout an meinen Arbeitsehemann, den Lukas von Star Wars. Ich will die Scheidung, wir sehen uns zu selten.
Er hat jetzt nicht mehr die wellenden Haare oder sowas, ne? Oder wie war das?
War auf jeden Fall beim Friseur und hat jetzt kürzere Haare. Nicht kurz, aber
ich bin mal gespannt, wenn ich den jetzt sehen würde, würde ich vielleicht keinen mehr erkennen.
Na, den erkennst du wieder. Ja. Ist nicht ganz so kurz geworden.
Ist ein bisschen kürzer, aber man erkennt ihn auf jeden Fall noch.
Ja, ich höre dann die Country-Musik im Hintergrund und da weiß ich, der ist es.
Ja, und mit dem Lukas könnt ihr auf jeden Fall nochmal was aufnehmen, weil er macht ja mittlerweile auch neue Welt-Whiskys. Ja, also es ist ja nicht nur noch für Star Wars.
Lukas ist ja mittlerweile fast schon Family, der war ja schon zweimal bei uns, dreimal, dann bei dir noch und so. Also Lukas ist...
Alles verrückt, aber das muss doch die Strecke Bamberg-Leipzig sein. Die muss doch sehr schnell zu befahren sein, oder?
Ja, Lukas ist ja auch immer mal unterwegs und wie gesagt, manchmal kommt da.
Ich bin auch unterwegs.
Und also hält
immer,
dann einfach
immer
hier
willkommen.
An. Also, wenn du in der Nähe bist,
immer.
Sag Bescheid.
Machen wir beim nächsten Mal nochmal
wieder
was aus.
Wir machen alles möglich. Wir machen alles möglich.
Also, mit einem minimalen Vorlauf kriegen wir das alles hin.
Und wie gesagt, selbst als Lukas...
Also 3 Jahre.
Nein, machen wir nicht.
Der hat 3 Jahre Vorlauf.
Das war wirklich,
Vorlauf,
wir haben, ich hab nochmal geguckt, das war wirklich, das ist schon wirklich lange her, als wir diese Folge aufgenommen hatten und irgendjemand hat dir dir hat jemand die Folge zugespielt, du hast sie gehört, warst total begeistert und hast, dann haben wir irgendwie...
Ja.
Dann haben wir,
um jetzt wieder mal zurück vom Messer.
Das ist schon sehr lange her.
Ja, stimmt, da war ja was.
Das war die Mikdas-Folge. Da haben wir dann geschrieben, wir müssen das unbedingt mal machen und dann ist es bei mir sowohl als auch bei dir in Vergessenheit geraten und dann haben wir es immer mal wieder probiert und deswegen ist es umso schöner, dass es heute endlich geklappt hat.
Also ich schäme mich ja ein bisschen dafür, ne? Also
ist das Wasser oder ist das Mezcal?
Das ist Wasser.
Okay, danke.
Und du hast auch Wasser drin? So, ne? Dass wir jetzt alles hier schön offiziell...
Also, sonst ich hätte Mezcal. Ich dachte,
sonst hätte ich jetzt Angst bekommen.
Ich dachte, ich kriege jetzt hier 8 cl Mezcal ins Glas. Schade.
Könnt entspannt, ich habe auch noch ein bisschen... aber ich bin halt erreichbar über Kanäle wie Facebook Messenger und da lese ich tatsächlich am wenigsten, weil ich viel mehr auf Facebook unterwegs bin, aber WhatsApp und das ist mein Privathandy, so wie mein Arbeitshandy.
Ja.
Also es preschen halt permanent halt irgendwie Anfragen rein. Also sorry an alle, denen ich noch nicht geantwortet habe. Es tut mir leid. Manchmal dauert halt, aber gut Ding will Weile haben.
Wollte
gerade
sagen, umso schöner ist es ja. Umso schöner.
Drehen wir gerade schon... Part 2 hier gerade.
Liebe Sandra, wenn alle Dinge, die ich oder Tim anrühren würden, in so einem wunderbaren Abend enden würden, dann kann das 3 Jahre dauern. Gerne. Also von daher alles gut.
Oh Gott. Und das Krasse ist, ich habe es gerade schon bei dem ersten gemerkt und du hast gerade jetzt hier gerade noch eine zweite Probe ins Glas gefüllt. Ich habe absolute Springbank-Feelings hier im Glas. Das ist absolut verrückt. Es geht immer mehr in die Richtung. Olli, riech mal rein. Du bist erinnert tatsächlich genau daran. Ich finde es gerade total krass. Das riecht wie ein Long Row.
Ich finde, es hat gar nicht so viel Rauch.
Es riecht wie ein Long Row. Ein gesetzter. Von mir aus älterer.
Älterer.
Also nur für euch jetzt, wir haben uns jetzt den zweiten Mezcal eingeschenkt. Und es ist auch wieder mal 100% Espadin. Mhm. Ähnlich wie der Vorgänger, aber tatsächlich diesmal in einer Tonbrennblase gebrannt, zweifach. Mhm. Und das machen halt tatsächlich die wenigsten, weil wir ja gerade schon festgestellt haben, Ton behält halt auch ganz häufig Feuchtigkeit in sich. Und gerade beim Destillationsvorgang. Die Brennblase ist, glaube ich, kleiner als wir. Wer ist der kleinste von uns? Wir sitzen die ganze Zeit. Ich weiß gerade nicht.
In der Woche 100 Liter oder so. Das ist ja auch.
Genau, also das ist easy peasy.
Da passiert gar nichts. Ne?
Das läuft dann halt wirklich durch einen Bambusstab, der ausgeschabt wurde, in einen Auffangbehälter. Wir verlieren im Brennvorgang ungefähr 40% an Liquids. Also, das ist halt einfach der Vorlauf. Den können wir natürlich nochmal nachdestillieren, aber deswegen macht das Ganze so besonders und durch Ton so ultra mineralisch. Es ist genau, die gleiche Agave, es ist eine 100% Espadin, aber anderer Destillationsapparat.
Ganz,
und
ganz
das
anderes.
Ganz kleine historische Anmerkung. Als die Spanier das Kupfer nach Mexiko gebracht haben, haben parallel auch Händler aus Asien die Idee von Tonbrennblasen nach Mexiko gebracht. Also es ist quasi parallel entstanden. Das war nicht früher oder später da. Also in allen Büchern, die ich über Mezcal und Tequila gelesen habe, steht überall drin, dass quasi beides gleichzeitig auf die nach Mexiko gekommen ist. Ne? Also diese Claypot Stills, die Tonblasen, sind nicht älter in Mexiko. Also sie sind älter schon in Asien, aber in Mexiko selber sind die ungefähr zur gleichen Zeit genutzt worden, wie sozusagen wie die von den Kolonialisten mitgebrachten Kupferbrennblasen. Aber Ton konnte halt jeder selber machen. Während Kupfer
Kupfer holst du dir raus aus der Erde.
Und deswegen haben genau die kleinen Mescaleros, die kleinen Höfe, jeder Bauer, der irgendwie auf seinem Feld Agaven geerntet hat, die in seinem kleinen Erdloch da gebacken hat, der konnte halt auf der kleinen Tondestillerie mit dem Wissen, wie es geht halt, konnte das selber machen. Und daher kommt das eben mit dieses Bambus Ton. Und deswegen ist es beim Oaxaca und auch die ganzen Distille, also diese ganze Region ist ja die arme Region von also die Tequila-Region im Westen ist die reiche, das ist reiche Mexiko und ist, der Osten oder, nee, Quatsch, was ist der Norden? Weiß ich genau. Zu spät für Himmelsrichtungen gerade, aber auf jeden Fall die Region um Oaxaca ist halt die arme und dort ist halt da haben die Leute nicht die Kohle gehabt für Kupfer, Brennapparaturen und sowas. Und deswegen haben gerade auf kleinen Höfen wurde da eben, haben die halt sowas selber aus Ton hergestellt. Und genau richtig, wie du sagtest, ja. Das ist, das hat einen ganz eigenen Flavor und produziert halt, ist, du hast natürlich schlechtere Ausbeute und alles, aber wenn du nicht die Kohle hast zu investieren, machst du halt damit, was du hast. Ne?
Aber ich finde es halt so geil, weil es so mineralisch ist.
Ich finde die Nase
so fantastisch. Ich sage halt immer gerne dreckig, aber nicht, weil es schmutzig ist, ein schmutziges Destillat. Aber es ist halt sehr, sehr authentisch.
Nee, ich finde auch.
Es macht mega Spaß.
Es kommt so viel über die Nase rüber und das ist.
Also die Fruchtnuancen sind halt definitiv immer noch da, aber dieses. Jetzt bin ich gerade bei dir halt auch Kupfer, ohne dass halt Kupfer in irgendeiner Form verwendet wurde.
Ja.
Aber es ist.
Es ist sehr, sehr angenehm.
Es ist ein Brett.
Und das Spannende ist gerade, hier kommt gerade so eine kleine Note Kuhstall mit rüber in der Nase. Was ich gar nicht schlimm finde, was ich gut finde tatsächlich.
Für die Buchladi-Fans unter uns.
Ja, zum Beispiel, ja. Das ist sehr, sehr. Also, es ist, finde ich, sowieso, also Mezcal, Tequila, mit die.
Spirituose, die am komplexesten ist, die klar ist. Also von den weißen Spirituosen ist das unfassbar, was da an Aromen einfach in der Nase erstmal vorhanden sind. Und was ich auch spannend finde, ist, dass du bei Mezcal und Tequila immer einen deutlichen Unterschied zwischen Nase und eben Gaumen hast. Also die Nase ist hier gerade, wie gesagt, so, die ist auf der einen Seite frisch, die ist auf der anderen Seite ganz tief, die ist metallisch. Du hast ganz viele Akzente auch, wie gesagt, von sowas, so ein bisschen Muffigen irgendwo, was mit reinspielt. Und das, du hast so viele Wege, in die du gehen kannst, was ich total spannend finde. Und wenn du es auf der Zunge hast, ist es doch irgendwie gaumenumschmeichelnd auf der einen Seite, und auf der anderen Seite merkst du trotzdem die Power, was total angenehm ist.
Olli hat es ja vorhin nochmal in 35 Minuten 37 gesagt, I don't know, dass viel über die Nase geht und nicht übers Mundgefühl. Und ich habe es tatsächlich manchmal anders. Manchmal habe ich was in der Nase und denke, das gefällt mir überhaupt nicht. Und dann probiere ich es und finde ich es umso geiler.
Das geht in beide Richtungen,
ja,
klar.
Also deswegen, du kannst nicht nur nach der Nase gehen. Ich habe so häufig Weine, Destillate gehabt, wo ich gedacht habe, oh, überhaupt nicht mein Geschmack. Aber dann habe ich es probiert und habe gedacht, was... Ein geiler Stoff.
Das geht absolut in beide Richtungen, ne? Dass du teilweise eine Nase hast,
oder die
so ein bisschen verschreckend ist. Ja. Und, aber ich habe hier halt jetzt bei den letzten beiden auf jeden Fall das auch so gehabt, dass die schon sich von Nase und Gaumen unterscheiden, aber trotzdem beides wirklich gut ist. Schön. Finde ich gerade sehr spannend, tatsächlich für mich, weil ich es nicht so oft probiere.
Ja, super Dram. Also,
und wie gesagt, jetzt nicht explizit auf euch abgestimmt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir jetzt auch noch Mezcal probieren, aber ich habe es mir vorsichtshalber mal in die Tasche gepackt für
den Hauseweg.
Für alles, was heute noch so passiert.
Ja.
Und nein, dabei habe ich wirklich nur die zwei Expressionen halt mit dabei. No?
Ein guter Soldat hat immer ein volles Magazin, wenn er in den Krieg zieht.
Exactly. Sehr gut, das übernehme ich, ja.
Nein, passt auf jeden Fall. Ich, das ist schon stunning. Das ist sehr, sehr, sehr lecker. Ich finde diese, also Kuhstall, hat Tim gesagt, das ist so ein bisschen, also das ist für mich jetzt, du hast vorhin gesagt, Springbank, ich würde eher sagen, es ist ein Buchladi. Ne, wenn man es jetzt in die für unsere Whisky-Hörer übersetzen möchte, ne?
Ja.
Das ist ein säurebetonter, also im guten Sinne muffiger, mit ein bisschen Rauch drin, mit zitronig, also sehr unter, also sind ganz viele Aromen. Also ich glaube, wenn, also die Whisky-Nerds, die ja normalerweise bei uns wegen Whisky zuhören, die könnten hier, glaube ich, sich auch eine Stunde hinsetzen und da rumriechen und da immer wieder neue Facetten erkennen, so, ne?
Ja, das kann gut sein.
Und das, finde ich, ist für eine nicht, also eine Spirituose, die kein Fass gesehen hat, ist tatsächlich was ganz Besonderes.
Macht das tatsächlich auch der ein oder andere, aber wir nicht. Sehen wir jetzt gerade auch erstmal nicht, obwohl natürlich jetzt gerade sehr nah gesehene Ex-Migdas-Fässer halt irgendwie dafür zu verwenden. Aber wir machen kein Fass-Aging, weil wir halt grundsätzlich hier schon im Premium-Segment sind. Ne? Also wenn wir jetzt von Mezcal Nummer 1 auf Mezcal Nummer 2 gehen, auf den Clayport Espadin, reden wir schon über den Einkaufspreis vom Doppelten.
Was kosten die Bullen bei euch? Normaler Espadin Einstiegsprodukt?
Der Espadin Daubaier liegt in der UVP, lässt mich lügen, 49,95. Und beim Clayport Espadin, der halt auch wirklich nur in geringen Mengen nach Deutschland kommt, reden wir schon gut und gerne von 100 bis 110 Euro.
Ich glaube, ich habe mir von euch Tobala oder so ein Kram geholt. Der kostete auch so 90 Euro oder irgendwas.
Ich glaub, aber dann ist halt die Frage, ob es ein Ensemble gewesen ist, weil die machen wir halt auch. Das ist immer Espadin.
Gemixt,
genau. Mit den anderen. Und da sind diese ganz schönen Köpfe drauf, die mich persönlich optisch von der Flasche her doch eher ansprechen.
Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir auf jeden Fall von euch schon ein, zwei Flaschen, drei glaube ich, geholt. Ich glaube drei. Aber keine Ahnung. Vielleicht waren es auch nur zwei. Weiß das nicht mehr genau.
Ich zeige ihm Olli gleich noch eine kleine Broschüre und dann werden wir es ja sehen.
Das Verkaufsgespräch startet gleich. Sehr schön.
Aber ob ich mich da noch erinnern kann, guck mal hier, da stehen 38 Flaschen hier irgendwie auf mir, also in der Broschüre.
Ja, weil wir sind halt auch echt...
Ich glaube, wir sehen mit der Pfeife, kann ich mich erinnern hier.
Weil wir auch eine Familie in Palenque in Sola de Vega haben, die von Donna
und ich habe einen, mit so, Angeles, also ich hab einen mit so einem Pärchen drauf.
Die mit dem Pärchen, oh Gott, das müsste ein Coyote oder Quenio sein, wenn ich mich nicht täusche. Aber genau, die heiraten, ne? Ja.
Ich glaube.
Kann ich dir sagen, warte. Die heiraten ist ein Coyote.
Sehr, sehr spannend.
Halt auch eine ganz andere Agavensorte. Also wenn ihr euch jetzt wundert, was Coyote, okay, Coyote habe ich schon mal gehört, ist tatsächlich eine Agavensorte.
Also das Thema ist tatsächlich, es gibt, glaube ich, irgendwie Übersorten, also Grobsorten 60 und dann drunter irgendwie 300 oder 200 oder so.
Ist total verrückt. Und deswegen halt immer wie ein Wein sehen, immer Terroir, das heißt ein Chardonnay, der in Deutschland wächst ja natürlich in Frankreich, geschweige denn, wenn wir jetzt über neue Welten sprechen, in Kalifornien, in Südafrika, in Australien, ganz anders. Und deswegen macht es halt irgendwie voll spannend, weil kein Coyote, kein Araucano, kein Barril, kein Quiche, kein Madre Quiche, kein Tempestate so wächst wie eine andere Agavensorte. Und das ist halt faszinierend.
Ich meine, Tempestate braucht, glaube ich, 30 Jahre oder was, oder 27 oder was?
Tatsächlich, die höchste, die ich kenne, ist eine Araucano mit bis zu 30 Jahren. Also im Gegensatz zum Whisky, wir müssen halt reifen. Das ist halt die Zeit, die wir halt brauchen. Beim Mezcal ist es tatsächlich der Rohstoff, der Grundrohstoff, den wir erst ab einer gewissen Zeit abernten können. Und bei einer Espadin, bei der Einstiegsqualität, reden wir schon von 5 Jahren Reifungszeit.
Ja, aber die ist ja, also Espadin ist ja kalkulierbar, was ja eine Zuchtagave ist. Das ist ja okay. Bei Tempestate oder Tobalar, das sind ja wilde, in der Regel wilde Sorten, weil die halt so alt sind. Und die gibt es ja halt quasi nicht mehr. Also die muss man ja wild irgendwo finden. Deswegen sind sie eigentlich weg. Also du kannst jetzt quasi keinen Tempestate mehr, also kaum noch erstellen. Weil es kaum noch diese Agave gibt. Wollen wir noch was trinken?
Ich würde noch ein Manhattan nehmen. Ich hatte jetzt mein Zwischenbier als Refreshment. Ich würde noch mal gerne Manhattan nehmen.
Ich brauch auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein Zwischenbier.
Okay. Du brauchst mal ein Wasser.
Ja, Wasser hatte ich schon genug. Also ich nehme noch so ein Zwischenhelles. Und dann überlege ich mir noch mal was.
Genau, Wasser nehme ich auch gerne.
Und dann kriege ich auf allen vier nach Hause. Freue ich mich drauf.
Ich muss doch fahren.
Wer muss fahren?
Ich.
Mit was?
Das sage ich nicht.
Na, ich glaube, der Tim ist noch mit dem Fahrrad unterwegs. Holla. Nee, das.
Achso, mit dem Fahrrad.
Aber Fahrrad ist ja auch gefährlich.
Ey, Ultra, kannst du Lappen auch für loswerden. Also don't drink and drive, Freunde der Sonne.
Nee, ich fahre Straßenbahn.
Achso, du lässt dich fahren. Ja, wir lassen uns auch fahren.
Ich wollte gerade meinen Beastie Boy Spruch machen. If you drink, don't drive. If you drive, don't drink. Gibt's auch Beastie Boys?
Ja, ich weiß.
Sehr geil.
Nehmen wir so mit.
Ich bin ja so ein Beastie Boys Hardcore-Fan.
Da merkt man, wie alt du bist.
Das stimmt.
Ich hab Olli mal zum Geburtstag das Best of Beastie Boys Album geschenkt.
Hat er gesagt, hatte ich schon. Ja. Hab ich schon.
Hat er gesagt, erzähl mir was Neues.
Nein. Ich habe mich sehr gefreut, weil da waren irgendwie zwei Remixe auf der B-Seite.
Kanntest du noch nicht. Warte, Moment, reden wir über Compact Disc, CD?
Vinyl.
Ich wollte gerade Vinyl sagen, Gold. Aber ich weiß ja nicht, wie viele von unseren Hörern halt auch Vinyl
haben. Ich habe lustigerweise, ist Beastie Boys meine Lieblingsband. Ich habe gar nicht so viel von denen auf Vinyl. Weil zu der Zeit, als ich 19...
wir sind in den 90ern. Ciao.
91 oder 90 habe ich die CD geschenkt bekommen von meinem Onkel.
Aber hattest du auch schon einen CD-Player dazu?
Naja, habe ich von meinem Onkel geschenkt bekommen. Und zwar Poise Boutique, das zweite Album. Also alle kennen ja eigentlich das erste Album von Beastie Boys und ich bin mit dem zweiten Beastie Boys Album eingestiegen.
Also war das auch deine erste CD? Ich glaube, jeder kann sich noch an seine erste CD erinnern, oder?
Limp Bizkit, Chocolate Starfish in the Hot Dog Flavored Water.
Ist das dein Ernst? Du hattest aber ganz spät einen CD-Player.
Nein, Mann, Tim? Das war meine erste selbstgebrannte CD. Die erste, die per Raubkopie gebrannt wurde. Davor hatte ich schon sowas wie Formel 1, Bravo-Hits, ja, Best okay. of 1900 okay. und irgendwas. Das waren aber also alles so CDs, die ich quasi angereicht bekommen habe.
Ja.
Meine erste CD, die ich mir selber ausgesucht habe, im Endeffekt, was ich wirklich selber wollte, war, glaube ich, irgendeine Bravo-Hits und gleich danach war es auf jeden Fall Limp Bizkit in irgendwann Ende der 90er.
Ist das irgendwie komisch, dass mein Bruder Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water als Original-CD hatte und ich habe sie mir selber gebrannt, damit ich sie auf meinem eigenen CD-Player hören konnte.
Wie geil. Nein,
das heißt,
ist
meine Mutter
absolut
ist
legitim.
Ultra beschallt worden.
Absolut legitim.
Also, er kann dann halt irgendwie, oh Gott, jetzt muss ich mal Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Warte, nee, Break Stuff war auf Significant Other.
Ja.
Aber My Way war
My
auf
Way, Rollin.
Oh ja, und Rollin, also während ich Rollin gehört habe, hat er My Way gehört. Und dann lief das vielleicht bei mir dann mal in My Way.
Ja.
Und
da gab es von Rollin noch einen Remix mit Wu-Tang Clan drauf.
Wir hatten eine
geil.
CD zu Hause und ich habe sie mir nochmal gebrannt, damit ich sie selber in meinem Zimmer hören konnte.
Sehr, 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 sehr gut.
Schon
sehr, sehr gut.
Ja,
ah. Ja, also ich habe immer dieses im Kopf, weil das war tatsächlich für mich dieses erste, wo ich selber meinen eigenen Musikgeschmack nachgegangen bin und das war tatsächlich Limp Bizkit ganz am Anfang irgendwie und alles davor war halt immer so, hast du zum Geburtstag geschenkt bekommen oder zu Weihnachten oder so irgendwelche CDs und
ja, und dann verschenkt man automatisch eine The Dome oder eine Bravo Hits,
ja, da war
ne?
ja
weil
immer alles drauf, das war ja geil,
ja.
Genau, und da war ja halt immer alles drauf und da waren auch viele coole Sachen drauf. Und oh, hier kommt der nächste Manhattan.
98.
Irgend sowas.
90,
ja, irgend sowas war das. Es war noch in den 90ern auf jeden Fall.
So schnucklig seid
selbst,
ihr.
Selbst gebrannt auf einer. Oh, ich überlege gerade, was der Rolling war. Das weiß ich auch noch.
Wie was der Rolling war?
TDK-Rolling war das. Das war ein TDK-Rolling.
Ich habe früher beim Real geholt.
Ich weiß nicht woher.
Ich habe Doppelpack immer.
Das Gute ist, ich habe das schlau gemacht. Ich habe nie selber gebrannt. Ich habe quasi immer nur brennen lassen.
Den illegalen Scheiß hat jemand anders für mich erledigt.
Genau.
Den offiziell illegalen Scheiß. Hören war zwar auch immer illegal, aber...
Ja, also das Brennen habe ich selber nie getan. Ja. Ich habe nie Raubkopien erstellt.
Was heißt denn hier brennen? Du meinst einfach nur eine CD kopieren?
Ja.
Ja. Oh mein Gott, ist hier brennen total unbewusst?
Nee, aber das war doch nichts
Nero,
Besonderes.
Burning Rome.
Ja,
das
oh
war,
Gott.
Das war doch, aber das war doch nichts Besonderes, oder?
Naja, es war illegal.
Ja. Also,
Schweige, also
jetzt plaudere ich mal kurz aus dem Nähkästchen. Ne? So, der nächste Manhattan ist da. Uns kam tatsächlich mal eine Rechnung ins Haus geflattert.
Die ist bewusst, es wird aufgenommen?
Ja.
Okay.
Also wenn es dir morgen peinlich ist, kannst du anrufen
nee,
und sagen,
nein,
ich schneide
um Gottes Willen. Nein. Aber kennt ihr noch, Gott, wie hieß es früher? Kazaa?
Kazaa. Na klar. Kazaa.
Hat jemand, und dann wurde auf einmal so, illegaler Download
ja. Ja, ja.
Boah, und ich bin erwischt worden, weil ich...
Wahrscheinlich die...
Moose Tea,
was
Burning
denn?
Down the House.
Oh, geil. Geiler Track auf jeden Fall.
Ey, wenn ich heute drüber nachdenke,
dann
super guter
wenn
Track.
Dann dafür.
Boah, da haben meine Eltern mich echt verflucht, ey. Mich echt verflucht.
Das ist mir zum Glück nie passiert, aber ich kenne einen Freund, der hat damals den, es gab, glaube ich, einen Film über Bushido, den hat er runtergeladen und hat dafür auf jeden Fall ziemlich viel Ärger
bekommen. Ich glaube, wer Bushido runtergeladen hat, wurde immer gefickt, weil Bushido jeden verfolgt hat. der...
Der Film war kacke. Hauptsache, er hat gewartet, bis jemand runterlädt.
Nee, Bushido hat, jeden, also alle, die Bushido irgendwas runtergeladen haben, hat der halt verklagt. Jeden.
Ja.
Und zu Recht. Zu Recht? Nee, deswegen. Hey, sorry. Ja.
Also danach musste bei uns Kazaa halt auch gelöscht werden. Ja.
Ja.
War nichts mehr mit illegalen Downloads. Und,
da war, wie gesagt, ich war da relativ ängstlich, habe das nie selber gemacht, habe das aber immer in Auftrag gegeben.
Den hatte ich auch für Filme, ja. Für
ich
Filme.
Saß abendelang vor Viva und MTV, als dann Freitagabend die neuen Tracks rauskamen. Neue Musikvideos, habe mir die reingezogen, habe mir aufgeschrieben, was will ich, und habe mir das dann quasi als Liste für einen Sampler, der nur zu mir gehört, weitergegeben und runterladen lassen für 5 Euro. Tipptopp.
Für 5 Euro.
Habe ich mir das so machen lassen, das war tipptopp.
Also ich habe ja früher noch mit Kassette aufgenommen, immer mit Play und Pause, und wenn der Lied, wenn das
Radioprogramm, boah, die Sachen, was für ein Pain.
Warum quatscht ihr denn gerade dazwischen, was ihr beschissenen Radiomoderatoren?
Ja, habe ich auch gemacht.
Aber das hat richtig Bock gemacht. Du saßt den ganzen Tag vor deinem Ghetto-Blaster und haben da Jugend verbracht.
Wir hatten so ein Tapes gemacht, habe ich auch früher viel, aber von entspannter von Platte oder CD oder so.
Ja.
Also,
nee, ich habe das
also von Vinyl auf Kassette kann ich nicht mehr kopieren. Das war nach meiner Zeit. Aber von CD auf Kassette kann ich noch kopieren und natürlich Kassette auf Radio.
Nee, ich habe das, glaube ich, auch tatsächlich aus dem Radio immer, weil es gab so ein paar Radiosender, die so ein bisschen edgy Mucke gespielt haben und dann tatsächlich Aufnahme gedrückt und dann immer so einzelne Tracks aufgenommen und dann sich gefreut, dass man die hatte.
Und dann war es nicht schlimm, wenn die Kassette zu Ende war und du das vorher nicht, und dann denkst du so, oh, jetzt ist, oh Gott.
Oh, Kacke, ey.
Hab ich das gehasst, ne?
Und diese Kassetten gingen auch rum. Man hat sich dann
die Kassetten gegenseitig bestellt. Wenn du die Kassette endest, bevor der Song zu Ende ist. Das ist doch mega ab. Kacke.
Wir driften aus der Zeit.
Ich will noch eins sagen, mein allererstes Vinyl, das ich mir selber gekauft habe von allen Kohle.
Michael Jackson.
Nein, Dead Kennedys, Give Me Convenience or Give Me Death.
Dein Lieblingssong von der Platte?
Okay, nice.
Too Drunk to Fuck.
Okay, ist auf der Playlist drauf.
War das dein erstes Vinyl, was du dir selber gekauft hast? Oder das war das erste Vinyl, was du je besessen hast?
Nee, mein erstes Vinyl, was ich mir selber gekauft habe.
Okay, und du?
Mein erstes Vinyl?
Oder CD, je nachdem,
welcher Jahrgang. Oder vielleicht sogar eher Holiday in Cambodia. Ist, glaube ich, noch ein geilerer Song.
Holiday in Cambodia?
Ja,
klar. Anstatt von Too Drunk to Fuck. Mein erstes Vinyl.
Oder CD, aber Tim, je nachdem.
Tim, das ist kein guter Playlist-Song.
Okay, dann lassen wir das. Ich glaube, also, naja, ich bin ja aus der CD-Zeit. Also, ich hatte ein ganz großes Problem. Ich würde das ganz kurz mal erläutern. Ich bin 1987 geboren. Als ich aufgewachsen bin, war es folgendermaßen.
Er denkt, er wäre jung, ne? Ich bin ja 87 geboren.
Alle Menschen haben...
ich bin auch 87 geboren. Shut the fuck up.
Warum sagst du denn sowas? Ich dachte, du wärst 97 geboren.
Jetzt schleimt er aber.
Niemand
ein
mag Schleimer. Ah.
Aber sie haben recht.
Das Problem aber an der Sache bei mir war, dass in dem Jahr, als alle zu Weihnachten einen Discman geschenkt bekommen haben.
Ja.
Rate, was ich bekommen habe.
Ein Kassettenrekorder.
Einen Walkman. Ich habe in dem Jahr tatsächlich einen übelst geilen, wirklich super sophisticated, geilen Ivar Walkman, der alles konnte. Der hatte alles. Der hatte sogar ein eigenes Radio mit eingebaut und so weiter und so fort. Der konnte jeden Scheiß. Habe ich als Walkman geschenkt bekommen, und in dem Jahr haben alle aus meiner Klasse
CD
fucking Discman bekommen. Oh. Das heißt, da war ich so schon ein bisschen upset.
Aber nur die Hälfte hatte Antischock. Schwöre ich dir jetzt.
Antischock hatte noch keiner. Das gab es noch gar nicht.
Das gab's noch gar nicht.
Hatten die alle auch CDs?
Und die hatten dann auch CDs, ja. Weil, also das war bei uns wirklich so, ich komme ja auch vom Dorf. Du hast dann im Endeffekt die ausrangierten CDs von deinen Eltern bekommen. So. Und die haben dann auch alle CDs gehört.
Special of the 60s.
Nee, das war dann schon so. Es gab immer von Bravo gab es immer Bravo The Hits. Und dann Bravo The Hits 94. Bravo
Lady
The Hits
in
95.
Red.
Das war es auch nicht. Und da war ich ganz schön traurig, dass ich insofern CD-mäßig habe ich, glaube ich, 95 oder so, habe ich einen doppelten CD-Spieler geschenkt bekommen, als Kofferradio so zu mitnehmen.
Und eine Boombox.
Eine Boombox.
Wie man heutzutage von, sagen würde, ja.
Von Grundig. Mhm. Von Grundig damals noch. Oben zwei Dinger zum Aufmachen konntest du mitnehmen, hatte Batterie hinten drin, Radio und Kassette. Und dazu habe ich von meinen Eltern die ausrangierten CDs bekommen. Das war einmal Formel 1, irgendein Sampler. Das war Bravo The Hits 1994 und noch irgendwie zwei Sachen. Und da habe ich mir natürlich dann die Cherries so rausgepickt. Und wirklich, als ich dann selber losgezogen bin und mir selber CDs gekauft bzw. brennen lassen habe, da ist die erste Erinnerung, die wirklich prägend war, tatsächlich Chocolate Starfish, Hot Dog Flavored Water. Danach ging es weiter mit Korn, Slipknot und so, diese ganzen Sachen, sehr, sehr New-Metal-lastig. Dann irgendwann relativ viel Hip-Hop kam dann dazu, aber auch elektronische Musik. Da kam dann diese Neopop-Welle, wo dann Northern Light und sowas dabei waren.
Love Parade, Westbam.
Love Parade.
Oh,
ich hatte Love
Motte.
Parade.
Ja.
Poster in meinem Zimmer hängen. Ich hing vor RTL 2, hab mir die Love Parade live angeguckt und fand's einfach übelst geil.
Wir sind wesentlich jünger.
Wirklich geisteskrank.
Sorry,
ich habe das alles halt im TV ja. mitbekommen. Olli war wahrscheinlich auf der Love Parade
sehr
und hat
geil.
Irgendwie Ketamin genommen.
Ja. Ich habe auf so einem Reggae-Ding
In seiner Kuhflausch.
Das war meine Zeit
Hose,
tatsächlich. Deswegen ist so diese Erinnerung immer noch schön. Und das Schöne ist, meine Mama war sehr, sehr musikaffin und hat ganz, ganz viel auf, damals auch schon als es CDs gab, sich immer noch fürs Autoradio auf Kassetten überspielen lassen.
Mhm.
Das heißt, wir hatten im Auto immer sehr, sehr viel, vor allen Dingen elektronische Musik. Ich bin halt sehr elektronisch geprägt und das ist auch bis heute noch so. Ich gehe gerne auf Techno-Partys, House-Partys und so weiter und so fort. Bin da sehr, sehr drin noch. Ja.
Aber ich hab mir für mein Auto, im Auto gab es halt Kassette und ich habe da früher auch ständig Kassetten für aufgenommen von Platte. Also ich hatte halt Platte oder CD und da habe ich mir fürs
genau,
Auto
ist halt
noch
schlechte Vinyl im Auto einzulegen, ne?
Ja.
Obwohl,
genau.
Über einen Zigarettenanzünder, wer weiß.
Das war so das Ding, ne? dass man das überspielt hat dann nochmal auf Kassette.
Du hast
ja
Tapes gemacht für die Karre, damit du da
ja.
halt auch
ja.
coolen Mucke hattest. Ja, ja. Klar.
Also, ich möchte jetzt einen kurzen Shoutout an meine erste CD geben.
Erzähl.
Deine erste CD.
Meine allererste CD habe ich bekommen vom Packing.
Ja, so muss ja.
Und mir fällt gerade auf, also, dass ich die Tracks immer noch liebe und immer noch mitsingen kann. Und
oh nein, jetzt kommt's.
Aktuell gerne immer noch wieder hören wollte, mache ich, wenn ich nach Hause gehe. Jungs, wenn wir uns hier verlassen. Die Prinzen.
Oh Gott.
Küssen verboten.
Küssen verboten. Sehr gut. Ja, Leipzig passt ja dann auch.
Weil das müssen wir doch mal wieder populär machen. Das war deutsche Musik aus den 90er
aber
Jahren.
Ist ja populär. Also ganz kurz, meine Kinder hören ganz gerne Deine Freunde. Das ist so eine Kinder-Rap-Band.
Okay.
Und die haben mit den Prinzen...
Prinzen?
Nein, die haben mit den Prinzen zusammen auch ein Lied aufgenommen. Und zwar war das von den Prinzen alles nur geklaut.
Oh Gott, großartig.
Ja,
das
und
ist alles nur geklaut.
Genau.
Ey-o,
und das haben die jetzt. Also meine Kinder freuen sich, wenn sie Deine Freunde mit den Prinzen hören. Und hören das aktiv heute noch. Und wie gesagt, Prinzen Leipzig passt ja.
Also die treten immer zum Stadtfest auf.
Für dich natürlich.
Sind die aus Leipzig?
Ja, die sind aus Leipzig.
Das waren aus dem Thomaner Chor, der hier aus Leipzig kommt, Sängerknaben.
Ja.
Umso witziger, dass ich gerade mit euch hier sitze und drüber spreche und dass die Prinzen meine allererste CD gewesen sind. Das Unplugged-Album, muss ich aber ganz kurz dazu sagen. Es war schon so weit, dass die so populär waren, dass sie schon ein Unplugged-Album rausgebracht haben. Ey, großartig. Die Prinzen feiere ich bis heute immer noch.
Ich finde sowieso, diese Unplugged-Alben sind legendär. Also Nirvana Unplugged war damals unfassbar krass. Das war auch eine sehr, sehr frühe Erinnerung. Außerdem...
Das lief ja heute einen halben Abend.
Das lief heute sehr viel, Nirvana, das
Boah,
stimmt.
Nirvana war heute sehr präsent.
Ja,
hatte
stimmt.
Ich auch das Gefühl.
Curtie Baby.
Unabhängig davon kann ich mit dem Prinzen nichts anfangen. Aber ist ja gar nicht schlimm. Ich finde es ja trotzdem toll, wenn sich jemand drüber freut, dass er mit dem Ding gefeiert hat. Das ist ja gut.
Aber um zu dem Unplugged zurückzukommen, was ich auch ganz spannend fand, damals die Ärzte Unplugged.
Das war so ein großartiges Album, Anfang der 2000er irgendwann. Das hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Dieses gesamte Konzert war ja quasi ein Medley,
ja,
gefühlt. Das war ziemlich cool. Insofern, ich, ja, musikalisch bin ich, glaube ich, von Rock, Hip-Hop bis Techno sehr, sehr intensiv geprägt worden. Das war ganz spannend.
Verrückt, wenn wir gerade über Unplugged-Alben sprechen. Einer hat Putzen läuft. Frag mich nicht warum, aber wahrscheinlich, weil die Fenster offen sind und ich richtig aufdrehen kann, ist tatsächlich Jay-Z Unplugged.
Geil.
Habe ich auch auf Compact Disc gehabt.
Ja, ich habe Jay-Z tatsächlich relativ spät erst entdeckt und habe mir dann irgendwann das Black Album gekauft auf Vinyl, haben wir das dann irgendwie reingehauen, also
Anfang. Oh Gott, und ich war noch viel, viel vorher.
Und ich war vorher damit gar keine, da war ich, ich glaube Hip-Hop bin ich auch erst Anfang der 2000er so richtig drauf gekommen. Ja, also als diese Deutsch-Rap mit Hamburg, ich bin glaube ich erst ab Hamburg eingestiegen so richtig, aufgrund des Alters. Hab dann viele alte Sachen entdeckt, auch Stieber Twins und sowas.
Nice, ja.
Und war aber tatsächlich in dieser Hamburg-Sache sehr, sehr gefangen. Eimsbusch, Basement und so ein Kram. Später so ein bisschen Berlin.
Stuggi dürfen wir nicht vergessen. Stuggi, ja. Afrop, bester Mann.
Wollte gerade sagen, gehört da nicht auch hier Massive Töne dazu? War nicht auch aus Stuttgart?
Ja, habe ich auch sehr gerne gehört, höre ich aber heutzutage nicht mehr so gerne. Weil
ich auch
es
nicht.
Schon so.
Wie gesagt,
das war schon das Coole. Das
schlecht
Coole,
gealtert.
Wenn wir cruisen.
Es gibt
so, ne?
Hip-Hop, der ist schlecht gealtert.
Und ja.
Der Massive Töne ist nicht so gut gealtert.
Massive Töne ist nicht so gut gealtert, aber ich war im letzten Jahr war ich auf dem Sammy Deluxe Konzert und das war geil. Das war ziemlich gut. Der hat einen. Aktuell ein Album oder zwei rausgebracht mit einem Leipziger Producer, Moloch Dilemma, was ziemlich geil war. Und da hat man die Weiterentwicklung auch gemerkt, wieder so aus seinen gefühlt Kindheits-Jugendhelden, was da jetzt so geht. Und der hat es halt einfach tatsächlich immer noch drauf, was ganz spannend ist. Und ich, was auch aus der Zeit kommt, ich gehe im Juni auf ein Korn-Konzert hier in Leipzig.
Auf einen, bitte was?
Korn. New Metal. Also wir waren ja von bei Limp Bizkit.
Korn?
Korn.
Oh,
ganz
wow.
Andere Sache,
krass.
Aber auch mit dem Hip-Hop natürlich verbunden irgendwie, weil sie natürlich auch mit Wu-Tang zum Beispiel ein paar Sachen aufgenommen haben und so weiter, was ganz spannend war.
Oh mein Gott, ich habe Korn früher geliebt.
Und jetzt im Juni machen die ja eine Deutschland-Tour. Und
die Jungs, die leben noch, die machen noch Musik, das ist ja richtig krank.
Es gibt noch Tickets und ich habe Korn wirklich, ich war letztens zu Hause bei meiner Mama, bin in mein altes Kinderzimmer und unterm Bett lag meine Korn-Flagge. Ich hatte im Zimmer eine Flagge hängen.
Hast du bei EMP gekauft, ne?
Bei EMP die Korn-Flagge gekauft und die habe ich gefunden, die habe ich direkt mitgenommen. Und insofern freue ich mich da ziemlich drauf. Also diese Kindheitshelden mal wieder sehen. Wie gesagt, das war Sammy Deluxe irgendwie, fand ich ganz geil. Der hat sich super weiterentwickelt, hat super coole Tracks gerade auch draußen. Korn, weiß ich nicht, wie das wird, bin ich gespannt tatsächlich, weil ich diese ganzen Alben aus, also von 98 bis 2000 irgendwas ziemlich gefeiert habe. Irgendwann war es dann auch vorbei, von daher, das wird ganz spannend.
Alte Helden schauen ist immer so ein bisschen kritisch, finde ich. Ist leider oft nicht so gut.
Aber warte mal, ich glaube, die können immer noch abliefern. Wenn sie die alten Sachen spielen, liefern die immer noch ab.
Was total verrückt ist, ist, dass ja Limp Bizkit zum Beispiel aktuell so einen extremen Hype erfahren, vor allen Dingen in Südamerika. Die sind
Come Break Stuff irgendwie halt irgendwie 25 Jahre später oder was?
Ja. Die spielen die alten Sachen und da rasten einfach mal 25.000, 30.000 Leute komplett zu aus, immer noch. Und das ist auch absolut immer noch zeitgemäß,
also
was sie da abliefern.
Ich bin
ganz
bei
geil.
Golden Cobra bin ich ausgestiegen. Irgendwann habe ich es nicht mehr verstanden. Irgendwann war es nicht mehr das Limp Bizkit, so wie ich es kannte.
Ja, ja. Das kommt ja dann immer mal und die besinnen sich dann irgendwann auf ihre Anfangssachen wieder zurück und das wird gerade so ein bisschen irgendwie, glaube ich, noch gefeiert. Das ist ganz cool. Ja.
Okay, Tickets
insofern bin ich da ganz gespannt auch auf Korn im Juni. Ich werde berichten, auf jeden Fall.
Sorry, wir haben Olli jetzt voll außen vor gelassen. Olli, möchtest du noch was sagen in Sachen Musik?
Nein.
Welches nächste Konzert
Olli hört
guckst du dir an?
Johnny Cash.
Was soll. Dankeschön.
Olli ist so halt der Elvis Presley noch live gesehen,
abgesehen,
ey.
Davon abgesehen, finde ich Johnny Cash wirklich sehr gut.
Ja,
aber,
ich weiß.
Ich glaube, zu Korn kann ich nicht viel sagen.
Aber Johnny Cash wurde halt auch wirklich, glaube ich, durch Rick Rubin sehr, sehr gepusht dann.
Ich glaube nicht, dass Wu-Tang und Korn da irgendwie was Gutes zusammen gemacht haben. Aber egal.
Oh doch, ich glaube, das war
Can
schon.
Be.
And Together Now fand ich auch großartig.
Ich sage was Gutes. Also ich sage nicht, dass sie was gemacht haben.
Ja, ja, alles
ich sag,
gut.
Aber sie was Gutes ist. Gemacht haben. Ich habe immer von diesen Crossovern immer nicht so viel gehalten.
Da muss ich jetzt gerade auch mal.
Da habe ich immer, ich stand dem immer früher sehr kritisch gegenüber.
Mhm.
Wenn der große Pop-Act mit dem Hip-Hopper da irgendwas gemacht hat. Naja, okay. Nimm die Kohle mit und freu dich, aber ich kaufe mir die Single nicht.
Herzlich willkommen zu Whiskey and Beats, dem Musik- und Whiskey-Podcast.
Ja. Yeah.
Mit Olli, Sandra und Tim. Sehr schön.
Aber wie gesagt, ich habe auch so ein 90s-Hip-Hop-Verständnis, vielleicht Anfang 2000er oder so.
Ist es für dich auch Daddy's Rap? So.
Nee, glaube ich
lass
nicht.
Lass mal ehrlich sein, halt irgendwie absolute Beginner, Füchse.
Ja, mit ich sowas bin ich früher, mit sowas bin ich früher in meinen.
Tief Lounge Lil
in meinen ersten Kampf zum Strand gefahren.
Die Chemnitzer kennst du.
Krass. Tief Lounge Lil kommt auch aus Chemnitz.
Also Tief Lounge Lil sind. Echt? Das sind Chemnitzer. Hier geht's um B2-Raps.
Oh Gott, liebe ich. Habe ich mir die Platte gekauft oder habe ich mir oder waren die auch auf irgendeinem Monster Masterchef Tony Hawk?
Ja. Mädels, Tief Lounge Jalil habe ich mir Kassetten im Magdeburger Hip-Hop-Laden gekauft.
Aber ist es Daddy Rap?
Da hatten noch kein Vinyl, da waren es einfach nur, ja, haben ja. Die einfach nur Tapes rausgebracht. Ja. Da habe ich mir die in Magdeburg im Plattenladen gekauft. Tapes. Es gab nur, wenn du keinen Plattenvertrag hattest früher, hat man Tapes rausgebracht.
Ja, klar.
Ich glaube,
das Album hieß damals Post-Wendel und das habe ich mir gekauft.
Krass.
Ey, ja, ich schaue da auch mal die Jungs.
Auf jeden.
Also ich habe davon noch, also ich habe mir damals, also die habe ich heute nicht mehr, ich glaube nicht mehr. Kassetten habe ich heute nicht mehr. Vinyls habe ich immer behalten. Bei Kassetten war ich nicht so, die sind dann irgendwie weggeflattert im Auto und kaputt und so.
Weil du hast Vinyl hört man dann doch wieder eher häufiger, ne?
Naja.
Vinyl und CD und dann Kassette war irgendwann eingestampft.
Nee, das Problem war, dass man ja auch Autoradios hatte, die haben auch Kassetten gefressen irgendwann. Also du hast ein Tape halt immer irgendwie gespielt, immer was halt, das ging nicht mehr, es war immer kaputt. Aber Kifler und Jalil, ja klar.
Verrückt, sorry, war mir auch gar nicht bewusst, dass die auch aus dem Osten kommen. Ich dachte, die kämen aus München, aber witzig, ja, habe ich früher auch sehr, sehr gerne gehört. Das ist so ein Skater-Girl, ohne jemals auf dem Skateboard gestanden zu haben, aber das war meine Musik. Verrückt, ne?
Ja, also ich, interessanterweise gibt es immer irgendwie Verbindungen in bestimmte Themen rein, in bestimmte Dinge rein und so. Und das haben wir jedes Mal. Immer wenn wir einen Gast haben, haben wir Connections. Ich weiß nicht, warum.
Ich hätte so viele andere Sachen nennen können, aber
weißt
warum?
Du,
ich weiß auch nicht, warum mir gerade Tiefler und Jalil eingefallen ist.
Ich weiß gar nicht, warum wir die ganze Zeit über Musik reden. Weißt du? Das ist so.
Weil das Part 2 ist und das ein nettes Add-on für die unsere Dynamik mögen, sehr gerne hören wollen.
Ich glaube, die Leute Danke werden uns. Alle kotzen und sagen, warum A, amerikanischer Whisky, warum B, Mezcal, warum C, Mucke. Dreimal verfehlt. Aber ich finde es sehr gut. Mir macht es sehr Spaß. Aber ich glaube,
ist ein bisschen dem Alkohol geschuldet. Also wir sind heute gut bewirtet worden.
Wir sind sehr gut bewirtet worden.
Viel zu gut, anscheinend.
Wobei,
das ist halt irgendwie. Gott, ey, gemein. So, siehst du, und so sollst du es trinken. Weil jetzt hat sich nämlich. Ja?
Also, ich sag jetzt mal, was hier los ist.
Ja.
Die junge Dame, die gerade vor mir sitzt, hat ein Glas. Da ist noch so ein so ein Finger in der, wie nennt man das, im
Martini-Glas,
im Martini-Glas drin. Also ein Finger, also wirklich nur noch ein Hütchen. Und sie, aber sie zieht jetzt sozusagen ihren Spieß mit der Kirsche raus, steckt in den Mund, kaut auf der Kirsche und kippt dann den Rest vom Drink nach, um das noch final zu genießen. Und im Gesicht entnehme ich, dass sie das sehr happy macht.
Beste Anne Manhattan.
Das genau so zu machen. Oh,
entspannt.
Alles gut? Ach du, ich nehme noch einen Manhattan, bitte.
Noch mehr?
Ja, danke.
Gib mir noch mal 2 Minuten, ne? Ich überlege.
Gibt's bei euch eigentlich irgendwie so eine... Wer hat am meisten getrunken, wer hat am wenigsten getrunken?
Ich weiß nur, ich muss morgen arbeiten.
Das Rennen verliere ich immer.
Führt ihr über eure Gäste Buch?
Nein.
Achso, wer bei den Gästen am meisten trinkt?
Ja.
Aber schlaue Hörer können
also
Hörer, die hören ja dich. Und wenn du immer sagst, ich nehme noch mein Hätten.
Warte, Moment, lallst du oder lall ich?
Wir schneiden das nicht raus. Wenn du immer sagst, ich nehme noch mein Hätten. Ich nehme noch einen.
Also Olli lallt, aber... Darüber führen eher die Hörerbuch, würde ich sagen. Wer da wo mal zu viel oder zu wenig getrunken hat. Und das ist halt auch, wie gesagt...
Wir haben manchmal strenge Hörer.
Würde mich aber schon sehr gerne mal über eure Gäste interessieren.
Unsere Gäste?
Ja.
Frag alles, was du fragen möchtest.
Nein, mir war jetzt gerade halt irgendwie nur das Ranking unbewusst. Je nachdem, also weil wir sitzen halt gerade in einer Bar und...
Ich ranke da gar nichts.
Wir haben halt dieses Continuous Supply, ne? Wir kriegen halt immer wieder, sobald wir...
Danach noch woanders hin. Die trinken gar nichts. Und dann hast du Leute, die nehmen sich hier ein Hotel. Die haben mit uns einen schönen Abend. Also das ist
Daumen
komplett,
auf mich gezeigt,
das ist,
ja.
Das ist komplett unterschiedlich tatsächlich. Und ich führe da auch kein Buch und es wäre auch völlig boogie, wer da was trinkt tatsächlich. Hauptsache, wir haben wirklich einen Abend, der irgendwie entspannt und schön und man sich daran erinnern kann und am besten am Ende des Abends sagt, ey, sorry, das war eigentlich viel zu kurz, lass uns das mal wiederholen. Das ist so das, was mir immer in Erinnerung bleibt. Und seit unserem harten Break vorhin, als die SD-Karte zu Ende war, sind wir jetzt schon wieder bei 1,31.
Nicht dein Ernst.
Und das zeugt ja davon, dass wir eigentlich uns relativ schnell nochmal zusammensetzen müssen.
Ich glaube, es muss am Wetter liegen.
Ja. Nichtsdestotrotz.
Also ich glaube, der Sonnenschein, der hat uns heute so ein bisschen
Achso, ich würde es jetzt gerne
angetrieben.
Die Pollen. Ich dachte, das sind die Pollen.
Aber bei dir waren es die Pollen. Ja, das ist ja bei jedem anders. Ne? Jeder hat also sein Leiden heutzutage. Du hast die Pollen, ich habe den Sonnenschein, der Tim hat irgendwas anderes.
Die Sonne an sich?
Nichtsdestotrotz würde ich jetzt so langsam mal die Kurve kriegen wollen.
Ich dass
wir vielleicht auch noch ein bisschen off-mic hier miteinander den Abend genießen können.
Wir sind eigentlich, glaube ich, schon eine Stunde off-mic, aber ist ja auch egal.
Alles gut.
Du hast völlig recht. Du hast völlig recht.
Und es geht genauso
wir
weiter.
Wir sollten unsere Zuhörer erlösen.
Erlösen.
Weil ich glaube, wir sind jetzt fast schon auf so einem Erlösungstrip, ja. Dass wir sagen, wir müssen jetzt sagen,
ja.
Wir ersparen euch den Rest von ja. unserem Gespräch, weil besser wird's nicht.
Besser wird es tatsächlich nicht. Liebe Sandra, wir haben ja vorhin schon gehört, wo du überall unterwegs bist. Wer es nicht gehört hat, hört bitte in die erste Folge mit Sandra Winters rein. Allen anderen empfehlen wir wirklich, wirklich, wirklich sowohl einfach mich das mal, Mictors, Entschuldigung.
Danke, Tim.
Zu probieren. Eine Flasche zu kaufen, sich auf jeden Fall zu Hause hinzustellen und die nicht zuzulassen, sondern wirklich zu genießen. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß, Erfolg bei deinen nächsten Terminen. Es sind ja einige Termine, die jetzt noch im restlichen Jahr 2025 kommen. Wir freuen uns, dich wiederzusehen. Offizielle Einladung für den nächsten Podcast ist auf jeden Fall ausgesprochen. Das letzte Wort gebührt dir. Vorher würde ich Olli nochmal das Wort übergeben.
Fantastisch, dass du da warst. Ein wunderbarer Abend. Ich kann mir gar nicht was Schöneres vorstellen, als mit dir und Tim hier an diesem Tresen zu sitzen. Jetzt kriegen wir sogar noch einen neuen Drink. Du kriegst einen neuen Drink.
Upsi.
Upsi, alles gut. Besser kann man es nicht haben. Und von daher vielen, vielen Dank, dass du den weiten Weg von Düsseldorf nach Leipzig auf dich genommen hast, um hier mit uns eine Folge aufzunehmen. Ich weiß es sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Lieber Olli, lieber Tim, liebe Crew von der Rorschach-Bar, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein durfte. Leipzig, Rock'n'Roll, hat mega Spaß gemacht. Ich würde mit euch noch Ewigkeiten weitermachen. Jeder, der mich kennt, quatschi, quatschi, quatschi. Aber wir gucken schon wieder mal aufs... auf die Spur. Es reicht. Vielen lieben Dank. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben eure Nerven nicht zu überstrapaziert. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Wenn einer Fragen hat, Kontakt kommt im besten Falle beim Dramcode Podcast. Auf jeden Fall noch von mir mit dazu. Ich bedanke mich und bin raus für heute Abend. Merci. Dankeschön und bye bye.
Bye bye.
Ciao, Kakao.